Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Und da sagte Elia zum Volk: Ich alleine bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Man gebe uns nun 2 Stiere, sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und da antwortet das ganze Volk und sagte: Das Wort ist gut. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal: Wählt euch den einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer liegt nicht daran. So nahmen sie den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal antworte uns, aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte: Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf der Reise. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, bis zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Da sagte Elia zum ganzen Volk: Tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs zu dem Wort, das Wort des Herrn geschehen war. Als er gesagt hatte: Israel soll dein Name sein. Und er brauchte und er baute von den Steinen ein Altar im Namen des Herrn, und er zog rings um den Altar seinen Graben, so breit wie für 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte: Füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte: Tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen: Packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Und Elia sagte zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink. Denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel, und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener: Geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte: Es ist nichts da. Und er sagte: Geh wieder hin, so 7 Mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er: Siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer hinauf. Da sagte Elia: Geh hinauf, sag zu Ab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Und es kam ein starker Regen und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin.
Ja, also das war schon mal ein super Einstieg. Dann kennt ihr die Geschichte und ich brauche sie nicht mehr vorlesen. Ja, Gottes Entscheidungen treffen, Gottes Wirken erwarten, das ist das Thema, was ich so ein bisschen an diesem Text aufbauen will. Ich muss sagen, das ist ja so ein langer Text, ihr habt es mitbekommen. Ich werde das jetzt nicht in Gänze alles auslegen können, da kann man sicherlich mehrere Predigten drüber halten, von daher werde ich so ein paar Schwerpunkte setzen. Also nicht wundern, wenn ihr denkt, ach, man könnte es eigentlich auch vielleicht anders gesetzt haben, die Schwerpunkte. Darum soll es gehen. Also es geht um Entscheidung, es geht darum, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das ist ja die Frage, die Elia hier an das Volk Israel gestellt hat. Um Eindeutigkeit, um Klärung von Positionen, um Ausrichtung, um Neuausrichtung. Und Elia fordert hier das Volk Israel zu einer Klärung, zu einer Entscheidung auf und fragt sie, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wie lange wollt ihr unentschieden bleiben? Eine kurze Einordnung vielleicht der geschichtlichen Situation. Wir befinden uns in der Regierungszeit von König Ahab. In Israel, Israel war ja schon geteilt, also es gab Juda und Israel, war König von Israel 874 bis 852, mit ziemlicher Sicherheit kann man das so sagen. Zu dieser Zeit hat er also regiert, gelebt. Ahab ist verheiratet mit Isabel, die Tochter des König Etbal von Sidon. Und Isabel ist, kann man schon sagen, so die keimende Kraft eigentlich dahinter, die dazu führt, dass Ahab ganz offiziell die Baalsverehrung, also die Verehrung eines fremden Gottes, eines Götzen in Israel, im Gegensatz, ganz im Gegensatz zu dem, was im Wort Gottes stand, was im Alten Testament stand, eingeführt hat. Und Ahab hat es eben als König umgesetzt. In Samaria wird ein Tempel und eine Tafel Baal eingerichtet und auch ein Bild der Aschera, 1. Könige 16, 31 bis 33, lesen wir das. Baal bedeutet zunächst erstmal von der Übersetzung Herr, Besitzer, Ehemann und auch in diesem breiten Begrifflichkeit kommt es durchaus im Alten Testament vor, meint aber speziell dann eben diesen Götzen Baal. Wenn man es genau nimmt, wie ja damals üblich, hat man an viele Götter geglaubt und Baal gehörte eben zu einem Götterpantheon. Letztlich also gab es eine ganze Reihe Götter und der Göttervater war El, das war der mächtigste Gott und Baal war wohl der zweitmächtigste, jedenfalls auch ein sehr mächtiger Gott. Es gab aber auch zum Beispiel den Gott Mot, das war der Todesgott. Und auch eine Reihe von weiblichen Gottheiten zum Beispiel. Da gehörte eben auch diese Aschera dazu. Die wurde ja hier auch im Text erwähnt, beziehungsweise da waren eben auch viele Priester der Aschera zugeordnet. Baal, Aschera, Baal war so ein ganz mächtiger Gott. Und Baal war der Wettergott. Also er war zuständig für Regen und für das Wachsen der Vegetation, für die Landwirtschaft. Und Baal wird also ein Tempel und ein Altar geweiht. Andererseits waren die Altäre des Herrn, also Gottes, zerstört worden. Und Propheten für Baal wurden sozusagen etabliert. Also hier war die Rede von 450 Baalspriestern und nochmal 400 Propheten der Aschera, während Gottes Propheten eigentlich umgebracht wurden, die da waren. Oder sie mussten sich verstecken. Soweit wir wissen, waren 100 übergeblieben. Das war mal an einer Stelle gesagt worden. Und Elia war sozusagen der wichtigste, der Hauptprophet. Und Isabel war hier die treibende Kraft dahinter. Also ihr Gegner ist der Prophet Elia damit. Sie hat es eben etabliert und ihr Mann hat es umgesetzt. Elia wiederum hatte auf der anderen Seite, das lesen wir ein Kapitel davor, auf Gottes geheißene jahrelange Dürre und Hungersnot angekündigt. Das heißt, die Antwort Gottes auf Baal, auf diesen Fruchtbarkeitsgott, auf diesen Gott der Landwirtschaft, auf diesen Gott der Vegetation, auf diesen Gott, der dafür zu sorgen hatte, eigentlich oder Götze natürlich, dass es wächst, dass Vegetation da ist, dass Landwirtschaft gelingt. Gottes Antwort war Dürre, nichts wächst, keine Ernte da, Missernte, kein Regen. Und das war eine klare Ansage, gibt 3 Jahre und 6 Monate kein Regen, Punkt. Und dieser Zeit hat es eben auch in Israel nicht geregnet. Das war Gottes Antwort sozusagen auf diesen Baal, der ja für das Gegenteil stand oder eigentlich im Denken der Menschen dafür zuständig war, dass es eben regnete, dass Landwirtschaft möglich war. Und Gott hat gesagt, nein, kein Regen. Und damit war schon deutlich, Baal hat keine Macht. Wenn Gott keinen Regen geben will, dann kann eben dieser Götze Baal das auch nicht bewirken. Ehe es wieder, und jetzt kam es zu einer Art Machtprobe. Das heißt, wir lesen im Kapitel davor, Ahab hat natürlich, Elia gesucht, wussten, der ist irgendwie dafür zuständig oder hängt da mit drin. Und letztlich ist Ahab dann Elia Ahab begegnet. Und sie haben quasi ausgemacht, es soll zu einer Machtprobe, zu einem Gottesurteil auf dem Berg Karmel kommen. Wir haben das ja wunderbar dargestellt bekommen in der Kindergeschichte. Also ich habe das alles schon mal plastisch auch jetzt miterlebt. Das heißt, auf der einen Seite soll ganz Israel dazukommen. Ahab konnte sie versammeln als König, hatte er die Macht und die Möglichkeiten. Und eben die Propheten des Baal, der Aschera, da hat Ahab eben sein Einverständnis gegeben, hat das Volk zusammengerufen. Jetzt war eben dieser große Tag gekommen. Und den leitet Elia mit dieser Frage ein. Wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Elia fordert hier also eine klare Entscheidung. Folgt Gott nach? Das ist eine Ansage, das ist seine Ansage. Elia bringt das Problem damit seiner Zeit auch auf den Punkt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das ist für ihn die große Frage, die Entscheidung, die jetzt hier getroffen werden muss. Und das glaube ich auch ganz gut, wenn man sich die Frage selbst stellt, wenn wir sie uns immer wieder stellen. Und ich glaube, so ein Jahresanfang bietet sich natürlich dafür auch an. Natürlich jederzeit zu... In jeder Situation kann man sich solche Fragen stellen. Also ein Jahresanfang, da ist irgendwie das ganze Jahr, liegt so allem vor einem. Das wirkt alles so neu und frisch und das ist so eine Zeit. Ich mache es jedenfalls auch immer ganz gerne, mir zu überlegen, was soll so in dem Jahr passieren? Welche Entscheidungen möchte ich treffen? An welcher Stelle möchte ich mich positionieren? Was will ich tun? Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich auf solche Fragen auch mal einlässt. Die häufigsten guten Vorsätze fürs Jahr 2024 sind eine ganze Menge, ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich weiß nicht, ob ihr es gut lesen könnt. Das Einzige, was sich, glaube ich, geändert hat, ist am Anfang, erster Punkt, mehr Geld sparen. Weiß ich nicht. Ob ich das dieses Jahr machen will, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich freue mich ja auch immer, wenn man mit dem Geld was anfangen kann. Aber sparen scheinbar, mehr Sport treiben, gesünder ernähren und so weiter, mehr Zeit für die Familie abnehmen. Ja, das ist immer gut irgendwie und so weiter. Also das sind so die Neujahrsvorsätze gelistet, wie man so einer Befragung halt abgefragt hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich da eben solche Vorsätze nimmt. Interessant für mich nur, kein geistlicher Vorsatz. Ich meine, vielleicht hat man jetzt genau irgendwo in einem anderen, völlig anderen Umfeld gefragt, aber hätte man ja denken können, da sind wenigstens mal ein paar Leute dabei, die auch irgendein geistliches Ansehen haben. Ja, ich möchte mehr Zeit für Gott haben, ich möchte mehr Zeit zum Gebet haben, ich will wieder öfter in die Gemeinde gehen. Kein einziges dabei, obwohl immerhin 13 Sachen aufgeführt wurden. Aber das sozusagen zweitrangig und letztlich geht es darum, du musst dein Ändern leben, also dort, wo wir Dinge verändern wollen, müssen wir es dann eben auch leben. Du musst dein Ändern leben und darum geht es hier. Das will Elia eben sehen und das will er von ihnen hören und da will er sie herausfordern. Und deshalb nutzt er dieses Bild des Gangbildes. Was ist jetzt ein normaler Gang? Was ist ein normales Gangbild? Also der Prozess des Gehens wird in Gangphasen beschrieben und ein Gangzyklus bedeutet einen Doppelschritt. Also zack, 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 Doppelschritt. Und das Ganze hat eben eine Standbeinphase und eine Schwungbeinphase. Dann steht und dann kommt diese Schwungbeinphase. Das ist ein natürliches, ein normales Gangbild. Und ein normales Gangbild ist durch eine harmonische und wohlkoordinierte Segmentbewegung der Extremitäten gekennzeichnet. Also ein normales Gangbild ist durch harmonische und wohlkoordinierte Segmentbewegungen der Extremitäten gekennzeichnet. Das ist ja ein normales Gangbild, da kann man auch Ganganalysen machen und so weiter, in der Reha und so weiter, kennen wir das ja auch alles. Und leider gibt es natürlich viele Krankheiten und Einschränkungen, die das Gehen beeinträchtigen können. Von Beinbrüchen, Rückenschmerzen mit ausstrahlenden Beschwerden, Bandscheibenvorfälle, Knie-Hüft-Operationen, wo man das Gehen wieder neu lernen muss, auf Nervenschäden beruhende Gangstörungen wie Schlaganfälle mit einseitigen Lähmungen und so weiter. Alles unangenehme Einschränkungen, alles Dinge, die uns am Vorwärtskommen hindern, die nicht gut aussehen, die wir normalerweise nie freiwillig machen würden. Keiner würde so irgendwie freiwillig hinken, wenn er es nicht muss, wenn er nicht krank ist oder wenn er irgendwie eine Einschränkung hat. Hilfsmittel, Gehstock muss man dann nutzen und so weiter. Rollator wird oft natürlich empfohlen, klar, wenn jemand älter ist, kenne ich auch ganz viele, ne, empfiehlt man Rollator. Nee, will ich noch nicht, ich bin noch nicht alt, dann denken die Leute, wer weiß, was die Leute denken, stolper ich lieber und fall und was nicht alles. Also irgendwann ist ein Rollator gut. gibt es ja auch günstig heutzutage und so weiter. Aber man will es eigentlich natürlich nicht, ja? Wenn man nicht so alt ist, wenn man nicht krank ist, will man natürlich normal gehen und will auch, dass es gut aussieht, dass es normal aussieht. Das ist auch der normale Gang. Das macht man sich ja auch nicht jederzeit bewusst. Ich überlege ja jetzt nicht den ganzen Tag, gehe ich jetzt richtig oder wie ist mein Gehen? Da muss ich mich nicht darauf konzentrieren, sondern es ist ein Gangzyklus, der in mir drin angelegt ist und euch natürlich auch. Das ist ein normaler Gang. So will man das haben, so muss es funktionieren. Und Elia macht ihn damit deutlich. Mensch, Leute, überlegt mal. Freiwillig auf beiden Seiten zu hinken, so zu gehen, das ist doch nicht normal. Und ihr setzt es um in eurem Leben und jetzt denkt mal darüber nach. Wie kommt ihr auf die Idee, freiwillig so zu gehen, dass es kein normales, ein hinkendes Gangbild ist? Man muss sagen, hinken ist dabei gar nicht so einfach zu übersetzen. Es kann auch so ein bisschen bedeuten wie vorbeigehen. Also auch dieser Aspekt ist dabei. Man geht also am Ziel vorbei. Und hinken auf beiden Seiten, auf das Seiten ist auch nicht so ganz einfach zu übersetzen. Aber es meint auf jeden Fall zwei gegenüberliegende Seiten, die man nicht zusammenbringen kann. So ein bisschen wie unser Sprichwort. Also wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Muss sich also für eine entscheiden. Man kann nur bei einer dabei sein. Und das meint das so ein bisschen. Und Elia meint letztlich, geht nicht an beiden Seiten, ihr könnt nicht an beiden Seiten vorbeigehen. Ihr müsst euch für eine Seite entscheiden. Sonst könnt ihr auch nicht einer Seite gerecht werden. Ihr könnt immer nur, sonst würdet ihr am Eigentlichen auch vorbeigehen. Man hat ja auch keinen Halt oder keine Orientierung. Wenn ich immer nicht genau weiß, welche Seite ist jetzt richtig, es immer wieder neu ausjustieren muss, dann kann ich mich nie richtig orientieren. Und man hinkt bzw. geht vorbei an einer von den beiden Seiten. Und welche Seite, das würde ja die Entscheidung sozusagen bedingt, bestimmt, ist im Zweifelsfall entscheidend, die hängt vielleicht dann einfach vom Gefühl ab, von der Bequemlichkeit, von der Tagessituation. Und das will Elia herausfordern. Er sagt, trefft eine klare, eindeutige, einseitige Entscheidung, damit euer Gang wieder normalisiert ist, der normale Gangzyklus. Wie lange wollt ihr in dieser Unentschlossenheit weitermachen? Wie lange wollt ihr so unentschieden weiterleben? Also Elia ruft zur Entscheidung, zur bewussten Nachfolge auf, folgt ihm nach und genau das Gleiche hat Jesus ja auch für sich beansprucht im Neuen Testament. Elia als König tut also das, was Elia ihm sagt. Er ruft das Volk zusammen und er hat es ja auch vorher negativ beeinflusst. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass eben dieser Baalskult auch dort stattfinden konnte. Und jetzt aber geht es weiter. Nicht nur Ahab soll diese Entscheidung treffen, sondern jetzt ist die Ansprache auch an das Volk, was sich ein Stück darauf eingelassen hat, teilweise vielleicht auch notgedrungen, wo jetzt aber so eine Möglichkeit besteht und dargestellt wird, sich wieder neu zu entscheiden. Jetzt ist immer wieder so eine Frage, wann wir solche Möglichkeiten haben, auch zu entscheiden. Ich glaube, es ist gut, und da schließe ich mich auch mit ein, immer wieder solche Zeiten zu haben, wo man sich reflektiert, überlegt, wo hinke ich auf beiden Seiten, wo sind Grauzonen, die letztlich nicht gut sind, wo ja, ist es wieder dran, sich eindeutig zu entscheiden, so wie es auch in den Liedern gehört zu haben. Und das gilt auch für uns als Gläubige natürlich ganz klar. Und ich wünsche mir auch diese Eindeutigkeit, diese Einseitigkeit auch immer wieder in meinem Leben, dass ich klare Entscheidungen treffen kann, dass Gott das auch schenkt, dass man die Kraft dafür hat, das umzusetzen, im Leben mit Jesus. Ja, und das geht schnell. Man sagt, ja, klar, mit Jesus lebe ich, aber meine Bequemlichkeit, die will ich mir auch nicht wegnehmen lassen. Ja, mit Jesus will ich leben, auch weiterleben. Mein Geld, das entscheide ich doch selber. Ich habe es ja auch selber verdient. So denkt man vielleicht manchmal schnell. Da lässt man nicht dran. Ja, mit Jesus, ja, aber Pornografie ist doch nicht so schlimm. Ja, mit Jesus, aber meine Zeit, die teile ich mir dann letztlich selber ein. Ja, mit Jesus will ich leben, aber wenn ich ärgerlich bin, wenn ich Wut habe, wenn ich das in mich reinfresse oder auch rauslasse, ich bin halt so. Das ist mein Charakter. Und so lavieren wir uns durch ganz viele Dinge, glaube ich, immer wieder durch. Bibellesen finde ich gut, aber letztlich verbringe ich dann doch mehr Zeit in den sozialen Medien, weil ich letztlich mich davon dann doch mehr anbinden lasse, anfixen lasse, prägen lasse. Und da ist gut, immer wieder zu reflektieren, wo hinke ich, wo ist diese Eindeutigkeit verloren gegangen, wo hat sich vielleicht wirklich so ein Götze auch in meinem Leben etabliert und wo kann ich das so sagen, auch wo habe ich mich vielleicht am Anfang zu einer Eindeutigkeit bekannt, entschieden, in meiner Bekehrung oder heute in den Liedern, aber wo muss es auch weitergehen, wo kann es weitergehen, dass sich Dinge wirklich auch ändern. Ich glaube, das sind immer wieder Entscheidungen, letztlich, die man jeden Tag eigentlich immer wieder neu trifft. Die Israeliten antworten ihr interessanterweise erstmal kein Wort. Die stehen da erstmal so ein bisschen konsterniert da. Ich könnte mir vorstellen, sie waren einfach zu weit weg in der Situation, in ihrem Alltag, zu weit weg von Gott, zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Vielleicht so wie diese vielen Menschen, die man da befragt hat, mit diesen 13 Neujahrswünschen, wo kein geistlicher Wunsch sozusagen bei war. Die haben sich vielleicht einfach gar nicht in der Situation groß für Gott interessiert oder waren einfach mit ihrem Alltag beschäftigt, mit der Dürre, mit den Problemen, die ja auch damit verbunden waren, mit der Landwirtschaft, die nicht funktioniert hat, mit den vielen Schwierigkeiten. Man hat den Eindruck, die müssen erstmal regelrecht aufwachen. Die stehen da und jetzt will Elia sie eigentlich gewinnen, in ihrem Herzen wieder solch eine Entscheidung für Gott zu treffen. Und Elia, ja, geht ja letztlich darauf ein, er will ihnen ja zeigen, Gott ist da, ihr könnt euch auf ihn verlassen und will ihnen deutlich machen, wer ihr eigentlicher Gott ist. Und darum geht's, welchem Gott nachfolgen, Jahwe oder Gott oder Baal. Und Elia will ihm diesen Unterschied damit klar machen und auch deutlich machen, ihr könnt nur einer Seite dienen. Und in Vers 22, also 21, bezeichnet sich Elia das erste Mal selbst als Prophet. Wir kennen ihn schon seit Kapitel 17 quasi, aber da bezeichnet er sich zum ersten Mal als Prophet. Und auch Baal hat seine Propheten. Das heißt, im Gegenüber von Baal und Jahwe und Gott werden auch die Protagonisten gegenübergestellt, also die Leute, die sie vertreten. Elia gehört zu Jahwe, zu Gott, sieht sich so und bekennt das in dieser Situation. Ich bin ein Prophet Gottes, das ist auch so wie so ein Fachbegriff. Und auf der anderen Seite die Baalspriester sagten, ja, wir gehören zu Baal. Das heißt also, dem Gegenüber von Gott und Baal, Jahwe und Baal, entspricht auch ein Gegenüber der Vertreter. Und das, denke ich, ist auch für uns eine wichtige Botschaft. Wenn wir Gott vertreten oder wenn wir uns zu Gott stellen, uns für ihn entscheiden, zu Jesus, dann sind wir auch ein Stück seine Vertreter. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Also hier darf keine Vermischung sein. Elia bewertet das wie ein Gegenüberstellen. Aber äußerlich war das damals, glaube ich, gar nicht so einfach. Denn die Kultur, die Umgebung sagte was anderes. Die sagte, es ist normal, viele Götter zu haben. Die sagte, das ist völlig richtig. Kulturell war das völlig normal in der damaligen Zeit, dass es eben Vielgötterei gab. Heute gibt es ja viele Religionen auf der Welt. Aber damals war es eben so, dass vor allen Dingen Vielgötterei die religiöse Situation gekennzeichnet hat. Und hier wird deutlich, die Umwelt hat ganz anders getickt. Dass auf einmal wir im Alten Testament eine Offenbarung Gottes finden, sagt, ich bin der einzige Gott und es gibt keine anderen Götter neben mir. Das war eine Besonderheit. Das kam die jetzt nicht aus sich selbst heraus und entwickelt oder entwickeln können eigentlich und haben gedacht, oh ja, das ist mal was anderes, sondern das normale Umfeld, die Umgebung war viel Götterei. Das wäre eigentlich das gewesen, was sie auch natürlich, sag ich mal in Anführungsstrichen, gelebt hätten. Und jetzt, es gibt nur einen Gott, er ist der wahre Gott. Die Politik hatte sich auch in eine andere Richtung entschieden, mindestens Richtung Vermischung. Letztlich aber haben sie Baal angebetet, das gefördert Isabel, Ahab. Das wurde gefördert, das war also politisch motiviert, dass jetzt Baal und nicht mehr Gott angebetet wurde. Die Propheten Gottes waren verfolgt, sodass Elia sagen muss, ich bin alleine übergeblieben. In dem Sinne, dass er der einzige Prophet jetzt in dieser Situation war, der überhaupt öffentlich auftreten durfte. Das war also politisch motiviert, dass Baal jetzt angebetet wurde und Baal der richtige Gott oder der richtige Götze war. Und es war eine Riesenmehrheit der Propheten auf der Seite Baals. Und der Ascherer, das waren ja 450 Baalspriester und 400 Ascherer-Priester, das heißt zusammen wohl 850. Elia war alleine, das heißt, sie hatten natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten, ihre Message an den Mann zu bringen. Sie hatten viel mehr Ressourcen, Geld, waren unterstützt vom Staat und so weiter. Das heißt, das war ein unglaubliches Missverhältnis von Möglichkeiten auch. Also diese Baalspriester, die hätten ja auch da noch eine Riesenshow zusätzlich veranstalten können, Festzelt hinstellen können, Konzert machen können. Die hatten ja die Möglichkeit, eine Würstchenbude hinstellen können. Nicht nur eine Würstchenbude, sondern richtig ordentlich essen, so wie bei André da und noch mehr und auffahren. Die hatten die Möglichkeiten, das waren so viele, 850 Leute, kulturelles Angebot machen und. Und da war es also gar nicht so einfach auf einmal zu sagen, ja gut, wir stellen es auf die Seite dieses einen Gottes und auf dieses einen Vertreters, der noch da ist, nämlich Elias. Alles scheint also erstmal durchaus auch von den äußeren Umständen für Baal zu sprechen, aber die Frage ja nicht beantwortet, sondern die Frage ist ja, Jahwe oder Baal, wo eigentlich steht, wer ist der wahre Gott? Und das war die Frage, die Elia stellt, die er auch beantwortet haben will. Zugegebenermaßen heute auch gar nicht so einfach, weil viele fragen gar nicht so sehr nach der Wahrheit, sondern eher nach Gefühl, tut's mir gut, was zählt subjektiv für mich? Also würde man heute auch gar nicht so diese Frage oft stellen, was ist wahr, was ist richtig? Aber es wird deutlich erstmal, und das macht Elia klar, Baal ist nicht allmächtig. Er hat nur einen begrenzten Wirkbereich. Er war eben der Wettergott und der Jahreskreislauf war so, dass mit dem Wechsel von Regenzeit und Trockenzeit gab es da. Und das wurde mit Baal eben verbunden. Der Beginn der Regenzeit war verbunden mit dem Neujahrsfest im Herbst und das wurde als Rückkehr Baals und seiner Intronisation gefeiert. Das heißt, zu Beginn der Trockenzeit war es eigentlich ein trauriges Fest. Baal wurde von diesem toten Gott Mot sozusagen gefangen genommen, wie auch immer, in die Totenwelt geführt und deshalb war Trockenzeit. Und dann im Herbst, wenn es regnete, dann hat man das mit einem Neujahrsfest gefeiert, dann musste Baal praktisch wieder aufgeweckt werden, dass er kommt und dann eben die Regenzeit einleitet. Deshalb sagt Elia auch so sarkastisch bzw. ironisch, vielleicht schläft er, will er nicht aufwachen. Also das war durchaus jetzt nicht einfach aus der Emotion heraus, denke ich, sondern Elia hat sich da auch Gedanken gemacht. Der schläft noch, ihr kriegt den nicht wach. Eigentlich ist jetzt die Zeit oder wäre es eine Möglichkeit, dass er wach wird, den Regen bringt, aber er schläft. Ja, weil eben diese Vorstellung dahinter steckte im Baalskult, im Baalsdienst, dass Baal eben praktisch in der Totenwelt, in der Trockenzeit war und dann aufwachen sollte, damit der Regen kommt. Und darauf setzt eben Elia diesen Spott. Baal antwortet nicht. Das ist ja auch diese Anfangsherausforderung gewesen. Elia sagt, ruft euren Gott an. Ich rufe den Herrn Jahwe an. Elia will zeigen, Gott antwortet. Er meldet sich auf unser Rufen. Wir können uns an ihn wenden. Er hört uns. Baal antwortet nicht. Es gibt keine Stimme, kein Aufhorchen, nichts. Wir hatten es gehört. Damit wird auch deutlich, auch riesige religiöse Anstrengung bringt Gottes Reden nicht hervor, sondern aufrichtiges Gebet, so wie es ja auch im Neuen Testament bei Jesus finden, der uns immer wieder zu Mut macht. Die Baalspriester verletzten sich sogar selbst. Das heißt, die fingen an, sich zu ritzen, zu schneiden. Das war im Alten Testament, in der Tora war es verboten für die Juden, weil Gott wollte nicht den Schaden der Menschen. Dieses Ritzen der Haut sollte also in Trauer- und Notzeiten das Erlebte unterstreichen und Gott eigentlich zum Handeln zwingen. Also wenn man sich da einritzte, das Blut floss, es waren Schmerzen da, dann wurde deutlich, jetzt muss doch Gott handeln. Also Gott wollte man quasi zum Handeln zwingen. Jetzt muss er endlich was tun und auch das hat es nicht gebracht. Die Bibel zeigt uns natürlich ein ganz anderes Bild von Gott. Er ist barmherzig, er tröstet uns, er geht mit uns. Wir brauchen uns, können auch gar nicht ihn zum Handeln zwingen. Er will uns ja gerne unterstützen, gerne helfen. Das heißt nicht, das ist ja ein anderes Thema, Stefan hat es ja gesagt, natürlich gibt es auch spannungsreiche Zeiten, wo wir den Eindruck haben, ja antwortet Gott jetzt wirklich, was ist da los? Aber die Bibel zeigt uns grundsätzlich, Gott ist ein antwortender, ein redender Gott, ganz im Gegensatz hier zu Baal, wo selbst ein dieses Ritzen, dieses Selbstverletzen nichts bringt. Baal antwortet trotzdem nicht. Er ist auch ein grausamer Gott. Jeremia musste schon beklagen, später dann, dass Baal sogar Kinder geopfert wurden und er nennt ihn in Jeremia 3,24, denn Baal oder Schandgötze hat den Erwerb unserer Väter gefressen, von unserer Jugend an, ihre Schafe und ihre Rinder, ihre Söhne und ihre Töchter, Jeremia 3,24. Also Götzen antworten nicht, sie helfen nicht, sie zerstören aber Familien, Wohlstand. Sicherlich können Götzen auch kurzfristig Begeisterung, Spaß, Verzückung hervorrufen. Wie hier bei den Baalspriestern haben wir auch so ein Stück erlebt. Die haben sich da reingesteigert und erlebten dann so eine Art Verzückung, Raserei auch. Aber es bringt keine Antwort, es bringt kein Ergebnis, wenn vielleicht auch eine kurzfristige Begeisterung und Verzückung. Wie ganz anders ist unser Gott. Er schläft und schlummert nicht. Wir müssen ihn nicht wecken. Psalm 121, Vers 4. Er ist gegenwärtig. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch, jeden Tag. Matthäus 28, 20 zum Beispiel. Er kennt uns genau, von Mutterleib an sogar, Psalm 139. Er weiß, was wir brauchen, sogar schon bevor wir ihn bitten, sagt Jesus in Matthäus 6, 8. Er möchte uns wahre Freude und Zufriedenheit schenken, zum Beispiel Frucht des Geistes, in Galaterbrief 5, 22 steht es drin. Jeremia 29, 11 fasst so ein Stück zusammen, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. So denkt unser Gott, so sieht es aus, ganz anders wie bei Baal und er ist ein handelnder Gott. Das ist sicherlich ein zentrales Thema auch dieses Textes oder dieses Kapitels natürlich, er greift ein. Sicher war das eine besondere Situation, Feuer fällt vom Himmel, Aber Gott kann an vielen Stellen eingreifen. Wir haben es gerade gehört von Sean, dieses große Wunder, ja, dass solch ein Unfall passiert und keine Verletzung da. Ne? Das kann Gott schenken. Passiert vielleicht nicht jeden Tag. Wir haben im klassischen Sinne auch keinen Anspruch drauf. Aber ja, Gott kann solche Wunder tun. Ich kann mich auch erinnern, da war ich nicht glücklicherweise nicht dabei, aber mein Bruder und ein Freund, die sind mit 100 Stundenkilometer gegen eine Laterne gefahren. Unabgebremst, ja. Das Auto war total Schaden und die hatten keinen Schaden. Also einen Tag, glaube ich, im Krankenhaus überwacht. War ein Riesenwunder. Die Polizei hat auch gesagt, hier kann doch keiner überlebt haben. Und die waren ganz munter. Und der Freund, der mit im Auto saß, der hat sich fußend darauf für Jesus entschieden. Und das war nachher der, wo wir dann angefangen haben, in der Stadt zu evangelisieren oder stärker, wo wir die Jugendarbeit da gestaltet haben. Da ist aus so einem schweren Unglück, wo Gott ein Riesenwunder getan hat, doch wirklich viel Gutes daraus entstanden. Das kann Gott immer wieder tun. Und auch viele, 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 viele andere Wunder. Es wird deutlich, Gott ist ein handelnder Gott, auch in ganz vielen kleinen Dingen. Wenn ihr Kinder habt oder euren Kindern was Gutes tun würdet, diese Bibel-Comic-Reihe würde ich kaufen. Da gibt es irgendwie 15 Dinger oder sowas. Kostet, jetzt habe ich glaube ich für 100 Euro oder sowas gesehen. Die habe ich als Kind gefressen, diese Hefte. Auch unsere Kinder teilweise, also das fand ich die besten. Auch wenn ich heute was lese, die finde ich immer noch gut. Und so hatte man einen super Überblick über die ganze Bibel. Ich fand ehrlich gesagt immer das Alte Testament spannender als das Neue als Kind, weil da war irgendwie Krieg und passierte was und Action. Und mein Lieblingsheft war, beziehungsweise meine Lieblingsgeschichte war Antwort mit Feuer, Nummer 6 heute noch erhältlich. Das war eben diese Geschichte mit Elia. Da habe ich natürlich manchmal als Kind oder als Grundschulkind geträumt. Dann dachte man so mit 6, 7, 8 oder wann, also als ich da lesen konnte, 8, 9, wie auch immer. Oh, so eine Geschichte, das würde ich natürlich auch mal gerne erleben. Ne? Gott greift so ein, so die ganzen Schulkameraden haben vielleicht gar nicht noch über Gott gelacht oder irgendwas, was man so kannte. Und dann, ja, Gott schickt mal Feuer und zack, fällt runter, Baum brennt oder irgendwas. Solche Wunder wünscht man sich natürlich. Aber das ist eben ein Stück Kind, ne? Kindliches Denken. Natürlich ist Gott nicht so verfügbar für uns. Trotzdem ist Gott ein Handelnder, ist ein eingreifender Gott, der Dinge in Bewegung bringt. Ich finde es im Neuen Testament Apostelgeschichte, Gott greift ins Geschehen ein durch seinen Geist. Der möchte, dass die Botschaft der Versöhnung gebracht wird. Also Gott ist nicht einfach ein Gott, der nichts sagt, wo nichts passiert, wo gerufen wird, getan wird, geritzt wird und es passiert einfach nichts weiter. Elia vertraute darauf, dass Gott handelt, dass er übernatürlich eingreift und es scheint fast so, wir hatten es auch so ein Stück gehört, als wollte Elia das sogar noch schwerer machen. Er schichtet also Holz auf den Altar, gräbt einen Graben, so breit, dass wahrscheinlich Zahlen differieren ein bisschen, etwa so 14 Liter Saatgut auch da reinpassen, schüttet auf alles noch Wasser und das nicht nur einmal, sondern zweimal und sogar dreimal, jeweils 4 Liter oder 4 Eimer und das Wasser läuft also um diesen Altar und füllt auch den Graben. Baal handelt nicht, unser Gott aber sehr wohl. Und das hat auch die Kirchengeschichte gezeigt. Denkt vielleicht an Georg Müller mit seinen Waisenkindern, wie er darauf vertraut hat, dass Gott handelt, dass Gott die Gelder zur Verfügung schenkt, die schickt die Mitarbeiter und so weiter. Und Gott hat es seinen Glauben bestätigt oder Bhakt Singh, vielleicht hat der eine oder andere von ihm schon gehört, ein indischer Evangelist, Prediger, der schon verstorben ist, der hat gesagt, er vertraut, oder wurde von ihm gesagt eigentlich, auf seine regelmäßigen Gebetsnächte. Das war seine einzige... Ja, seine einzige Werbung oder seine einzige Methode eigentlich, in Anführungsstrichen, die er anwandte. Er hat viel Zeit im Gebet verbracht mit seinen Mitarbeitern und haben sie Erweckungen erlebt. Er hat nicht auf äußere Dinge groß vertraut. Sie haben Erweckungen erlebt. Gott hat eingegriffen und es ist viel passiert. Und vielleicht ist das auch etwas, was wir im Laufe dieses Jahres erleben. Das wünsche ich mir auch, dass Gott eingreift wieder auch, dass wir solche Zeugnisse hören oder auch andere, dass Menschen sich für ihn entscheiden, dass wir ihm vertrauen können. Und nicht alleine auf Organisation und Management, so wichtig und gut, wie das alles ist, aber dass wir doch auf den Herrn selber vertrauen und merken, er greift ein, er handelt. Es ist deutlich geworden, Gott ist ein guter Gott. Er meint es gut mit uns, er handelt, er will mit uns gehen und das ist eigentlich seine Art, seine Liebe, die sich vergegenwärtigen soll, auch bei uns. Und damit sollte eigentlich auf der Hand liegen, auch fürs Volk Israel, Baal ist ein Götze, der nichts kann, der nicht antwortet, sondern wir wollen uns wieder dem Herrn zuwenden und zumindest in diesem Augenblick in der Situation tun sie es auch. Aber eben viele Dinge, Götzen können uns abhalten, letztlich auch, oder können solch eine Eigendynamik oder eine eigene Kraft entwickeln, sodass wir auch immer wieder letztlich, obwohl wir es eigentlich besser wissen, obwohl wir uns vor Augen halten, so wie hier vielleicht das Elia auch versucht hat, dem Volk darzustellen, wir es heute auch wahrnehmen, Gott ist gut, es lohnt sich, auf ihn zu vertrauen. Trotzdem können viele andere Dinge wie Materialismus, Geld, Sexualität, Beruf, Hobbys, alles Mögliche, schnell zu Götzen, zu Herren werden, zu Besitzern, die auf einmal Besitz ergreifen wollen von uns und uns abziehen, Medien und so weiter. Deshalb ist, glaube ich, immer wieder wichtig, wenn man solche Entscheidungen trifft oder immer wieder reflektiert für sich, sich auch klar zu machen, was ist Gottes Wesen eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Und da finden wir einen guten Gott. Elia baut jetzt also einen Altar. Das ist mir als drittes wichtig geworden. Er baut diesen Altar für Gott wieder auf. Wenn wir richtig gelesen haben, Vers 30, Elia stellte also den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Nimmt er das ganze Volk hinein, will sie aus der Neutralität heraustreten lassen. Vers 30, da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Also die Altäre, die für Gott waren, waren wohl im Zuge des Baalskultes niedergerissen worden. Und Elia war es ganz wichtig, jetzt wieder so ein Zeichen zu setzen, einen Altar aufzustellen für Gott. Und damit auch Gottesdienst zu halten, Gott anzubeten. Er wollte sich einfach nicht damit zufrieden geben, dass diese Altäre zerstört waren oder niedergerissen waren. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder auch solche Orte und Zeiten des Gottesdienstes, der Anbetung, der regelmäßigen Gebetszeiten. Und im Neuen Testament ist ja genauso, da finden wir es nur bildlich. Aber das sind die Zeiten, die wir auch brauchen. Damals waren die Altäre gewaltsam oder der Altar vor allen Dingen, wahrscheinlich geht es um einen speziellen Altar, auch gerade in der oder auf dem Berg, der zerstört worden war. Aber lassen wir uns nicht manchmal auch unsere Altäre niederreißen oder in Ungebrauch lassen in unserem Herzen, und obwohl wir es ja freiwillig tun, also wir müssten es ja nicht wie damals. Ja, da sind die sozialen Medien vielleicht wichtiger als die stille Zeit. Und man hängt da am Smartphone, mache ich auch oft und gerne und dummerweise manchmal auch sicherlich zu viel, und zack ist die Zeit weg. Man wundert sich, wie schnell die Zeit am Smartphone weg ist. Ja? Daddelt mal am Smartphone rum, sonst können manchmal 5 Minuten endlos sein. Man sitzt da irgendwo und denkt, wieso geht die Zeit nicht rum, wenn man auf den Zug wartet zum Beispiel. Ne? Und da auf einmal eine halbe Stunde ist nichts an seinem Smartphone, weg ist die Zeit. Und so lassen wir uns manchmal, glaube ich, auch Altäre, wir bauen ja keinen richtigen Altar, aber in unserem Herzen, da wo Zeit für Gott sein sollte, für Anbetung, lassen wir uns da manchmal, glaube ich, auch wegnehmen. Die Medien, das Smartphone, ja, wenn man keine bewussten Zeiten, kennt ihr sicherlich auch, für Jesus, für Gott, fürs Gebet einplant, dann ist die Zeit auf einmal weg. Die kommt nicht von alleine, die findet nicht von alleine statt. Gottesdienst, Gebetszeiten, Hauskreise, wenn man das nach Lust und Laune entscheidet, so tun wir es ja manchmal vielleicht auch, dann ist das auch so, wie so ein Altar, den man einfach lässt, wo man nichts drauf packt, wo man kein Opfer drauf setzt, und das lassen wir uns schnell wegnehmen. Und ich glaube, wir brauchen auch immer wieder selber solche Situationen, wo wir Dinge wieder aufbauen, wieder herstellen, wieder lernen, wieder Zeit für Gott uns nehmen. Und das bedarf oft konkreter Entscheidungen und dranbleiben. Ich frage es immer wieder, was bauen wir wieder auf? Worin investieren wir uns? Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir von Elia auch nochmal lernen können. Bauen wir unsere Gottesbeziehung, nicht indem wir jetzt so ein Altar hier aufschichten, sondern nehmen wir uns die Zeit für die Gottesbeziehung, für Anbetung, für Zeit mit Gott, und lassen uns das nicht einfach wegnehmen. Wir müssen uns ja nicht wegnehmen lassen. Damals wurden die Altäre zerstört. Elia musste das Ganze erstmal aufschichten. Elia nimmt jetzt, da geht es ja weiter, 12 Steine, und diese Steine sind nach der Zahl der Stämme Israel. Also hier soll auch, wird deutlich, nicht irgendein Gott verehrt werden, sondern der einzig wahre Gott, der Gott Israels. Vers 31, Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Damit will er deutlich machen, Gott hat sich selbst an Israel gewandt, ihm den Namen gegeben. Israel gehört zu Gott ganz persönlich, aber auch die Existenz Israels hängt von Gott ab. Die 12 Steine symbolisieren also Gottes Bund mit Israel. Und bei uns ist es ein Bund im Herzen. Wir leben im neuen Bund, den Gott mit uns durch Jesus geschlossen hat. Davon hängt für uns alles ab. Und damit sind wir auch ganz persönlich angesprochen. Gott meint es da ganz persönlich. Und auch ein weiterer Aspekt wird deutlich. Elia will betonen, dass er in die Heilsgeschichte Gottes will er wieder das Volk Israel mit hineinnehmen. Gott schreibt eine große Geschichte über die Jahrhunderte, hat einen Plan von Anfang an, um letztlich die Möglichkeit der Versöhnung zu geben.
Und Gott hat dieses angefangen über die Segenslinie, die dann zu allen Menschen kommen soll, mit Abraham. Und oft oder typischerweise stellt sich Gott im Alten Testament als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor, auch um deutlich zu machen, über die Generation. Er ist der eine Gott, der sich nicht ändert. Aber wenn du den Text hier genau liest, oder das, was wir gerade gehört haben, dann steht ja nicht Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern was steht da? Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Das heißt, Elia schlägt hier auf der einen Seite den Bogen über die Heilsgeschichte, Abraham und so weiter, und dann aber zum Israel, was er ja damals anspricht. Das war das Volk Israel, und zu ihnen ganz konkret spricht er. Das heißt, er will sie jetzt auch konkret hineinnehmen. Sagt nicht, ja, das ist Heilsgeschichte, das ist irgendwann passiert, das ist eine Geschichte, an die wir uns daran erinnern, das ist eine Tradition, sondern das gilt jetzt für euch, heute hier. Und diese Formulierung finden wir im Alten Testament nur dreimal. Wer es nachlesen will, 2. Mose 32, 13, 1. Chronik 29, 18 und 2. Chronik 30, 6. Und immer geht es in diesem Zusammenhang um die Treue zu Gott und auch die Umkehr zu ihm, ganz persönlich. Das heißt, der Altar bringt hier alles wieder zusammen. Das große Bild, also das große Bild, die Heilsgeschichte, 12 Stämme, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, diese alten Väter des Glaubens, die Tradition, die dahinter steckt, die Heilsgeschichte Gottes, aber auch die persönliche Zuspitzung, der Einzelne, ihr als Volk Israel heute, wie stellt ihr euch dazu? Und Gott will für euch genauso da sein. Das ist jetzt nicht nur ein geschichtliches Ereignis. Und das ist das, was Gott für uns getan hat. Die Heilsgeschichte, die ihren Höhepunkt ja oder in Jesus Christus aufgeht. Aber wir sind ganz persönlich gemeint. Dort, wo wir es für uns angenommen haben, gilt das für uns ganz persönlich. Das, was Gott durch ganze Geschichte hindurch entwickelt hat, dieser Zuspruch der Vergebung, auch dort, wo wir Probleme, Schwierigkeiten haben, Sünden, das gilt uns ganz persönlich. Gott meint das, was er die ganzen Jahrhunderte entwickelt, getan hat, auch für uns ganz persönlich. Und Israel will damit das Volk Gottes wieder gewinnen, das Volk Israel in ihrer Ausrichtung auf Gott. Er will ihre Herzen gewinnen. Er will ihnen zeigen, euer Gott ist für euch da, dass es über Jahrhunderte sich entwickelt hat, die Heilsgeschichte. Das gilt ganz persönlich für dich jetzt hier heute, damals Israel und heute auch genauso. Und auch das ganze Volk will er ansprechen. Er will nicht nur den Einzelnen raushauen, sondern will eigentlich, so wie es Esther gesagt hat, unisono, eigentlich auch die ganze Gemeinde, auch denke ich für heute, für uns als Anspruch, die ganze Gemeinde sich ganz auf die Seite Jesu, ganz auf Seite Gottes stellen. Das, was wir auch im Lied gesungen haben, dass es nicht nur Einzelnen gilt, sondern wirklich allen. Die Entscheidung fällt, Gott antwortet Elia, Feuer fällt vom Himmel. Vers 38, da fiel Feuer vom Himmel herab, vom Herrn herab. Und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine, die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Drei Dinge fallen auf, nur ganz kurz erwähnt. Das große Wunder, welches geschieht, also Feuer fällt vom Himmel, wird noch verstärkt dadurch, dass eben, wir hatten es ja gerade auch so ein bisschen gehört, dass auch nicht brennbares Material verbrennt, also zum Beispiel Erde, Steine und so weiter. Alles verbrennt mit. Also es wird deutlich, das ist ein riesen übernatürliches Wunder, ein Eingreifen Gottes. Feuer ist Ausdruck der Selbstoffenbarung Gottes. Gott selbst zeigt sich. Wir kennen es so ein bisschen vom brennenden Dornbusch von Mose. Gott ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Gott zeigt, er ist da, er ist real, er ist der Gott Israels. Gott erscheint also in dieser Selbstoffenbarung Mose und jetzt nochmal Elia in ähnlicher Weise. Und beide sind ja die großen Protagonisten der Heilsgeschichte Gottes im Alten Testament. Das Gesetz und die Propheten und später auf dem Berg der Verklärung. Wir wissen es, Lukas 17, dort erscheinen die beiden ja Jesus und besprechen mit ihm den Weg, dann auch wie die Heilsgeschichte seinen Höhepunkt und sein Ziel findet. Und drittens, Feuer scheint hier aber auch eine übergreifende Bedeutung zu haben. Wir finden im positiven Sinne beim Opfer, dass das Opfertier, das wäre ja auch zu erwarten, auf dem Altar verbrennt. Also zum Beispiel 3. Mose 9, 24, Feuer ging vom Herrn aus, verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Also hier ging es um die Diensteinführung Aarons und seiner Söhne, also die Bestätigung ihres Dienstes durch Gott. Gott legt seinen Segen drauf, Zeichen Feuer. 2. Chroniker 7, 1 für so eine ähnliche Geschichte. Salomo hat zu Ende gebetet, Einführung im Tempel, da fuhr das Feuer vom Himmel herab, verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, also Einweihung des Tempels, Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart ist da. Aber Feuer finden wir in der Bibel auch als Gerichtshandeln. Es kann sogar Menschen verzehren, wir denken an Nadab und Abihu zum Beispiel, die Söhne Aarons, die bewusst gegen Anweisungen Gottes verstießen und fremdes Feuer dargebracht haben und dann verzehrt wurden. Also hier ging das Feuer weiter darüber hinaus oder in der Kora-Sippe, die rebellisch war, Auch da gab Feuer auf einmal als etwas Verzehrendes. Also Feuer wird auch in der Bibel, oder im Alten Testament vor allem, als Gericht genutzt, im Neuen Testament auch. Und hier haben wir den Eindruck, findet neben dem, dass er das Opfer auch verbrennt, auch eine Art Gerichtshandeln Gottes statt. Das heißt, das Feuer macht nicht nur Halt bei diesem Opfertier oder bei diesem Stier, sondern geht darüber hinaus, verzehrt den Rest, aber es ist begrenzt. Es geht nicht über diesen Graben hinaus. Der Graben, also wie das Wasser noch drin ist, das leckt das Feuer dieses Wasser auf, was ja auch schon ein Wunder ist. Aber es geht nicht darüber hinaus. Das heißt, das Volk wird verschont, trotz Ungehorsam, trotz Sünde, obwohl sie sich dem Baalskult verschrieben haben, obwohl sie da mitgemacht haben, verschont Gott sie und schenkt damit einen Neuanfang. Das heißt, sie sehen, das Opfer ist angenommen, es ist ein Stück Gerichtshandeln Gottes da, aber so, dass das Volk Israel einen Neuanfang bekommt. Das heißt, Gott ist auch immer ein Gott des Neuanfangs. Und für uns im Neuen Testament heißt es für mich, auch wir geben Gott Opfer, aber jetzt nicht, indem wir üblicherweise, glaube ich, wird keiner machen, einen Stier oder das, was du da als Fleisch hattest, opfern, sondern, was sagt Römer 12, 1, unser Leben soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Wir sollen unser Leben neu Gott hingeben, prüfen, uns ihm geben. Aber wir sollen auch weitergehen, wir sollen es immer wieder prüfen und beurteilen im Licht Gottes und sozusagen seinem reinigenden Feuer aussetzen, also letztlich Vergebung der Sünden, Ungehorsam, überlegen. Dieses Gericht letztlich hat dann Jesus getragen, aber wir haben trotzdem immer wieder die Aufgabe, uns auch dem zu stellen, zu überlegen, was ist in unserem Leben. Und ein besonderer Ort dafür wäre sicherlich das Abendmahl, 1. Korinther 11, 28, der Mensch aber prüfe sich selbst. Und kurz danach in Vers 31, 32, wenn wir uns aber selbst beurteilen, werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Also Jesus hat alle unsere Sünden getragen, aber wir sollen dort, wo in unserem Leben immer noch Sünde ist, ungehorsam, damit ernsthaft umgehen. Wir hatten sogar die Überlegung, heute das Abendmahl zu feiern, weil ja offiziell ist der erste Sonntag im Jahr oder im Monat, wir hätten also Abendmahl feiern können, haben wir ja schon letzten Montag gefeiert und tatsächlich war die Überlegung, Abendmahl zu feiern. Inhaltlich hätte das gut gepasst, aber ich habe gesagt, nee, besser nicht, weil wenn ich predige, wird es sowieso schon lang und ist auch gleich zu Ende und von daher haben wir uns dann gesagt, da lassen wir das Abendmahl weg. Aber inhaltlich hätte das gut hier reingepasst, also genau reingepasst. Das Volk Gottes fällt also auf die Knie, betet Gott wieder an, beten ihn als Herrn an. Die Baals- und Aschera-Priester werden getötet. Im Alten Testament stand ja auf Götzendienst die Todesstrafe. Im Neuen Testament gibt es das in der Form nicht. Aber auch im Neuen Testament ist klar, Verführung wird sehr ernst genommen. Ihr Lehre und viele andere Dinge. Und davon sollen wir uns konsequent und klar trennen. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der ist eigentlich für mich sehr wichtig. Jetzt kann der Regen kommen, der ersehnte Regen kommt. Darum geht es ja eigentlich. Das Wunder Gottes hat das sozusagen vorbereitet. Gott hat die Menschen, die Israeliten haben sich wieder in Entscheidung hineinnehmen lassen. Aber darum geht es, der wichtige, lebensnotwendige Regen kommt. Und er kommt aber auch nicht von alleine, sondern Elia betet. Gebet ist notwendig, also bildlich ist es notwendig, das, was Gott für uns vorbereitet hat im Himmel, dass wir das im Gebet auch sozusagen auf die Erde holen. Regen, also ein Bild auch für geistliche Fruchtbarkeit, für Erweckung, für ein Leben, was sprüht, für Entwicklung. Wir können Erweckung, geistliches Leben letztlich ja nicht machen. Wird auch deutlich, wir hatten ja die Verse gehört, dass eben dieser Diener 7-mal gucken muss, ob die Wolke schon da ist. 7 ist ja immer so eine Vollzahl, Gotteszahl. Aber wir können beten, wir können etwas von Gott erwarten und wir sollen auch sensibel offen dafür sein. Denn Elia, dieser geistliche Mann, der hörte schon das Rauschen des Regens. Die anderen haben das gar nicht mitgekriegt, schätze ich mal. Der hörte schon das Rauschen des Regens. Das heißt, er war so sensibel, er wusste, Gott wird das jetzt schenken, denn darum geht es ja im Eigentlichen. Und er ist der jetzt auch, der Gott sucht. Interessanterweise schienen die anderen wieder wegzugehen. Elia ist auf den Berg gestiegen mit seinem Diener und hat gebetet. Hat konzentriert und fokussiert, so muss man es vielleicht verstehen, voller Sehnsucht und Erwartung gebetet, Ausschau nach Gott gehalten, dass jetzt auch dieser Regen kommt. Und dann endlich sieht dieser Diener so eine ganz kleine Wolke, also ein ganz kleines Anzeichen dafür, eine Hand groß. Und dann weiß Elia, jetzt ist sein Glaube zur Gewissheit gekommen, zur Erfüllung, jetzt kommt der Regen. Das Wichtigste in solch einem Land. Und der Regen scheint auch schnell zu kommen. Vers 44, geh hinauf, sagt zu Ahab, sagte zu seinem Diener ab, war da wohl in der Nähe, spanne an, fahre hinab, denn damit der Regen dich nicht auffällt. Und es ist auch ein starker Regen, nicht nur so ein ganz leichter, sondern ein starker Regen. Gott kann auch schnell wirken und oft auch stärker, als wir meinen. Gott hat alle Möglichkeiten, er kann Dinge wenden und dort, wo es vielleicht geistlich trocken ist, kann das ganz schnell lebendig machen. Wir dürfen im Gebet viel von Gott erwarten, gerade auch, dass er uns neues geistliches Leben schafft. Und das ist auch etwas, was neutestamentlicher Standard ist. Wir können es nicht machen, aber dafür dürfen wir beten, für Erweckung, für Fruchtbarkeit, für geistliches Leben. Und da finden wir eigentlich genau das abgebildet in Jakobus 5,16. Der geht nämlich darauf ein. Der sagt, viel vermag, nicht alles, aber viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und Wirkung kann man auch so ein bisschen mit Energie übersetzen. Also im echten Gebet oder im Gebet von Gerechten. Und wir sind ja durch Jesus gerecht gesprochen. Das heißt, es ist nicht eine besondere Kaste von Gläubigen, sondern sind wir alle mit gemeint. Gebet hat Energie, Gebet hat Power. Und ich freue mich auf die Gebetswoche, dass wir diese Zeit nutzen. Lasst sie uns nutzen. Lasst uns da hingehen, beten und auch diese Energie Gottes erleben, der eingreift, der handelt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zu treu oder zu normal, mit zu wenig Erwartung beten. Aber denken, ja gut, Gebet gehört dazu, aber lasst uns doch wieder neu von Gott erwarten. Haben wir die Verheißung aus Jakobus, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und um das zu verdeutlichen, was macht Jakobus? Er nimmt genau das Beispiel, wo wir uns jetzt das ganze Kapitel mit beschäftigt haben, nämlich von Elia. Und ich glaube, er ahnt, dass die Leute schon, wenn er es gerade hingeschrieben hat, ja klar, Elia, der hat das Dolle erlebt. Da, diese Geschichte, super, man träumt vielleicht als Kind davon, auch sowas fabrizieren zu können, wie auch immer. Elia natürlich, der hat das erlebt, ein Gottesmann. Und jetzt sagt Jakobus, Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen oder Empfindungen wie wir. Er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre, 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen, die Erde brachte ihre Frucht hervor. Gott bewegt den Himmel, da macht uns Jakobus Mut. Lasst uns wie Elia sehnsüchtig warten auf Gottes Eingreifen, auf sein Handeln. Und dann dürfen wir und sollen wir auch fokussiert, intensiv beten, konzentriert und auf Gott vertrauen beten. Und das dürfen wir auch und da haben wir gute biblische Grundlagen. Ich finde das toll, ich habe das gelesen oder gehört von Köln-Ostheim, manche kennen diese Freikirche. Ich weiß nicht genau, ich muss in der Corona-Zeit gewesen sein, das ist ganz genau das Jahr, weiß ich nicht. Haben die am Anfang des Jahres, so wie ich das verstanden habe, wir hier eine Gebetszeit gehabt und haben wirklich für Erweckung gebetet, glaubensvoll. Und sie haben es erlebt. Sie waren eine der wenigen Gemeinden, die in der Zeit, der Corona-Zeit, gewachsen sind. Nicht zurückgegangen, es kam immer mehr. Und sie haben so einen erwecklichen Aufbruch erlebt. Leute sind 3-mal die Woche auf die Straße gegangen, haben evangelisiert, haben sich um Bedürftige gekümmert und so weiter und so fort. Die haben es erlebt, weil es, denke ich, sicherlich auch ein Geschenk Gottes, aber auch, wo sie sich darauf eingelassen haben. Und das ist eine Gemeinde, die uns ja durchaus inhaltlich zumindest nahesteht und wo wir denken, ja, was die erlebt haben können, das können wir auch erleben, unabhängig mal davon, dass Gott sowieso alles tun kann. Ja, das Kapitel schließt mit Vers 46 und damit bin ich auch am Ende. Und die Hand des Herrn kam über Elia, er gürtete seine Hüften, lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Die Hand Gottes kam über Elia, ist so ein Begriff, der häufig im Alten Testament oder mehrfach im Alten Testament auftritt, in ähnlicher Weise. Er bedeutet, Gott rüstet dann auch mit Kraft, mit Macht, mit Stärke aus. Und Elia kann diese 30 Kilometer nach Jezreel praktisch wie so ein junger Mann, ich weiß ja nicht, wie alt er zu der Zeit war, aber jedenfalls schneller noch als die Pferde Ahabs laufen können, zurücklegen. Also der Jog, der läuft dahin. Und das zeigt, Gott kann auch uns mit besonderer Kraft ausrüsten, dort, wo wir eben im Gebet ihn anrufen. Und Gott kann auch in Zeiten physische, psychische, mentale, geistliche Kräfte schenken, die über das hinausgehen, was wir uns denken, was wir so vorher auch geplant haben. Eine Schaffenskraft, eine Energie kann da sein, die sein Reich vorwärts bringt. Und das wisst ihr, oder sonst empfehle ich es zu lesen, wenn ihr mal Erweckungsgeschichten lest, dann ist erstaunlich, was da auf einmal für eine Fruchtbarkeit entstanden ist, wie viele Dienste aus selbst kleinen oder relativ kleinen Erweckungen, die lokal oder regional stattgefunden haben, was daraus oft entstanden ist. Missionen, diakonische Einrichtungen. Und man denkt, wie haben die Leute das geschafft? Das war, glaube ich, so eine Energie Gottes. Und lass uns darauf auch wieder neu vertrauen, dass das möglich ist, auch in unseren Zeiten, dass Gott etwas schaffen kann, uns neu ausrüsten kann, erwecken kann. Und das, glaube ich, ist für dieses Jahr auch gut. Ich fasse zusammen. Gott stellt uns vor die Entscheidung. Das sind ja auch immer dann die Voraussetzungen, ohne es machen zu können. Gott stellt uns aber die für Entscheidung für gegen ihn. Er macht deutlich, wir dürfen uns für einen guten, für einen liebevollen Gott entscheiden. Gegen Götzen, gegen Baal. Und es ist auch wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, unsere Altäre uns nicht niederreißen lassen, sondern ihn anbeten, Zeit uns für ihn nehmen, unseren Altar innerlich sozusagen bauen, aber uns dafür auch die Zeiten und die Ressourcen bereithalten. Und das sind dann die Voraussetzungen. Das, was wir die Verse 21 bis 40 gehört haben, das ist letztlich die Voraussetzung, dass dann der Regen fällt. Das ist das, was Gott wollte, eine Entscheidung für ihn. Und dann kann er den Regen schicken. Und das ist, denke ich, auch bei uns so. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber dann dürfen wir auch erwartungsvoll beten. Dann kann Gott neues geistliches Leben schaffen. Dann können wir erwartungsvoll nach vorne gehen. Und das würde ich mir für dieses Jahr wünschen. Und da können wir einen Auftakt starten, auch gerade mit der Gebetswoche, dass wir das erleben, dass wir in Klarheit leben, aber dann auch erleben, wie Gott eingreift und handelt und neues Leben schenkt. Amen.